um vier Ecken. Über Fotografie und alles, was damit zusammenhängt. Mit Miriam Slobinski und Alexander Hagmann.
Hallo Alex.
Hallo Miriam.
Wir sind wieder da.
Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause.
Frisch aus der Sommerfrische, genau, ja. Obwohl, du hattest richtig Pause. Ich muss gestehen, ich noch nicht. Aber noch nicht, genau. Ich lege das immer etwas später in die graue Zeit. Wenn Berlin ganz grau wird, versuche ich immer einmal weg zu sein.
Aber dann fährst du weg irgendwo hin, wo es nicht grau ist.
Genau, so ist das Ziel jedenfalls.
Also nicht nach Bottrop.
Ich möchte Bottrop nicht zu nahe treten, aber nein. Wir haben ein Thema heute, vielleicht, ich schieße gleich hier mit dem Turbo los. Wir haben ein Thema heute, was wir zur Abstimmung gestellt haben, mal was Neues. Mhm. Wir haben verschiedenste Themen. Du hast drei Themen, glaube ich.
Wir hatten drei Themen zur Abstimmung.
Ja, ja.
Und Fotostudium, Vernacular und Hochzeitsfotografie. Es war übrigens alles am Ende ähnlich. Das Fotostudium, wie die meisten jetzt natürlich rausbekommen haben, hat quasi den Sieg davon getragen. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass die anderen beiden Themen damit vom Tisch sind, weil sie sind trotzdem interessant. Und es war interessant, aber also wenn man so eine Abstimmung macht, sieht man ja, wer was abstimmt.
Ach so.
Ja? Und es war natürlich, du siehst, wer für was abgestimmt hat. Es war sehr, sehr cool. Ich überlege, ob wir das vielleicht irgendwann mal anonym machen. Mhm. Vielleicht beteiligen sich dann noch mehr. Aber es war schon interessant zu sehen, wer Hochzeitsfotografie wollte, weil ich glaube, man konnte so ein bisschen ablesen, dass ich dachte, ja, ihr wisst ganz, die Leute, die für Hochzeitsfotografie abstimmen, wissen ganz genau, wie geil dieses Thema eigentlich sein könnte.
Ja.
Also, dass das sehr very special sein kann. Aber natürlich hat am Ende das Fotostudium gewonnen.
Okay, ja, das ist unser heutiges Thema, Fotostudium. Genau. Wobei wir gleich feststellen können, einer von uns hat ein Fotostudium gemacht, die andere nicht.
Ja, okay, keine Ahnung wer. Aber es ist vielleicht ist Fotostudium auch noch zu eng als Rahmen, weil ich eher das Studium allgemein, also die Ausbildung, eher als Überbegriff nehmen würde. Ausbildung im Bereich Fotografie, das, was für mich auch immer mit einschließen würde, meint auch den Theoriebereich. Mhm. Also auch den geschichtlichen Bereich, auch also auch deine Vorbildung würde dann für mich mit reinfallen.
Ah, okay. Ja, das würde bei mir tatsächlich rausfallen nach Definition.
Weil?
Wenn man jetzt so bei dem Begriff bleibt, Fotostudium oder Fotografie, Studium der Fotografie wäre dann wieder offener. Jetzt eine Kleinigkeit, aber weil, da sind wir vielleicht oder galoppiere ich einen Schritt vor, weil ich gemerkt habe, seit ich selber lehre, natürlich ganz stark, wie unterschiedlich Studiengänge ausfallen und wie unterschiedlich auch Lehre ist und alles, was da dran hängt zwischen einem klassischen geisteswissenschaftlichen Studium, was ich absolviert habe, und einem künstlerisch-kreativen oder einem Studium mit großem Praxisanteil, der immer in der Fotografie vorhanden ist. Und natürlich auch in der Fotoausbildung, die haben wir ja auch noch, die für mich irgendwie mit in dieses Fotografielernen reinzahlt. Also ob ich jetzt in einem Studio eine Ausbildung mache oder in einem Studium, sind zwei verschiedene Sachen. Und dennoch werde ich ja beides mal Fotograf, Fotografin.
Ja, okay. Also wenn wir das so eng sehen, dass das Ziel dieser Ausbildung, wie wir sie jetzt erstmal all over nennen würden, das Arbeiten als Fotografin ist, okay, dann würde ich sagen, fällt natürlich dein Studium raus, aber da ich in dem Bereich mittlerweile auch die Theorie als Praxis empfinde, würde ich sagen, wenn man ein geisteswissenschaftliches Studium hinter sich hat, meinetwegen, und es endet damit, dass man den Fokus stark auf die Fotografie legt, würde ich das auch noch damit reinzählen. Okay, ich verstehe aber deinen Punkt, wenn man sagt, okay, Fotografie, Studium, Fotografie, Ausbildung ist erst dann gegeben, wenn auch quasi das Wort Fotografie mit drin vorkommt. Ne? Also es ist ja bei den meisten Studiengängen so, dass dann schon Photography oder Foto oder ähnliches mit vorkommt.
Ja, dass das auch anders gedacht wird in der Lehre. Also wir haben das natürlich an der Uni Folkwang mit dem Master zur Theory und Praxis, wo ja auch die Theorie ganz klar mit im Titel ist, was ich super spannend finde. Das ist ja aber ein Solitär, soweit ich das überblicken kann, in dieser Kombination, dass man die Theorie so stark in den Mittelpunkt stellt und dennoch in der, also natürlich gibt es auch die Theorie-Departments in den anderen Kunsthochschulen, Universitäten, Akademien, die einen großen Teil einnehmen, aber dass das so eng verzahnt ist, fällt ja normalerweise raus, was ich tatsächlich schade finde und auch einen total produktiven Schritt, weil wie du sagst, Theorie als Teil der Praxis oder Theorie verknüpft mit der Praxis, das ist eigentlich ja das, was uns heute größtenteils auch bei den Ausstellungen, die man besucht oder in den Arbeiten, die man sieht, beschäftigt und reizt eigentlich. Und da würde ich mir wünschen, dass es noch viel mehr gelebte Praxis wird, dass das so eng gedacht wird, auf jeden Fall.
Ja, also wir können ja mal vorne anfangen. Ich meine, diese Idee, Fotografie zu lernen an einer Hochschule, also ich glaube, das gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts schon. Und zwar gab es das Fotomechanische Institut an der Königlich Sächsischen Kunstakademie, ich glaube, es war in Leipzig, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, schon Ende des 19. Jahrhunderts und so richtig offiziell Fotostudium gab es um 1900 in München an der Lehr- und Versuchsanstalt.
Und am das Letteverein.
Aber der Letteverein hat, glaube ich, nicht ganz Classic, das war nicht Foto, der Letteverein hat zwar früh angefangen, aber das war ja am Anfang eine Schule, in der nur Frauen ausgebildet wurden.
Ja, zur Fotografin und auch zur Medizin.
Ach, zur Fotografin, ja. Das war tatsächlich, okay, siehst du.
Also er wurde 1866 gegründet und dann wurden Frauen dort für verschiedene Berufe ausgebildet oder konnten ausgebildet werden.
Auch zur Fotografin.
Und tatsächlich war eben die Fotografie da ein beständiger Teil. Also begann im Wintersemester, genau, hat eine Kollegin, Grüße hier an Anne Witten, die hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Die Lehre begann im Wintersemester 1890/91 und hat tatsächlich nur Frauen die Kompetenz bzw. die Ausbildungsmöglichkeit gegeben, fotografisch tätig zu werden in unterschiedlichen Bereichen. Und damit sind sie da Vorreiter gewesen, nicht nur von der Zeit, dass man das Medium lehrt, sondern natürlich auch mit dem Zuschnitt, das für weibliche AkteurInnen zu ermöglichen.
Okay, wow, ganz weit vorne der Letteverein.
Ja.
Siehst du, ich wusste zwar, wie lange es den Letteverein gibt, aber ich hatte nicht rausgefunden, ob das jetzt explizit Fotografie auch schon war.
Mhm. Unter verschiedenen Vorzeichen. Also man kennt ja dann heute gerne die bekannteren AbsolventInnen, die Studiofotografie gemacht haben. Aber es gab auch einen großen Teil, die sich ja mit Röntgenfotografie beschäftigt haben, also mit medizinischen, fotografischen Verfahren oder im medizinischen Kontext. Und das war also ein ziemlich breites Ausbildungsverständnis. Das hat sich natürlich auch immer wieder angepasst. Und der Letteverein existiert ja bis heute. Und dann eben München, wie du gesagt hast, und die Grafische in Wien war auch noch sehr früh dran. Das waren so die drei, die man immer gerne nennt für die Frühzeit dieser dann schulischen Ausbildung. Universitäten waren sie ja nicht.
Nee, das kam auch erst später so ab. Ich glaube, so richtig Fotostudium, das fing wahrscheinlich erst in den 50ern an, also 1950 irgendwann aufwärts und dann in den 70ern richtig breit an ganz vielen Universitäten und Hochschulen, glaube ich.
Ja, es gab schon, also oder beziehungsweise müsste man historisch den Zwischenschritt machen, wie präsent Fotografie an einer Universität war. Und an den Kunstuniversitäten war die sehr präsent, auch in Berlin unter anderem für das Fotografieren als Vorlage für die Erarbeitung der Kunstwerke. Die Universität der Künste hat da ein unglaublich tolles Archiv. Und das waren dann so Gebrauchssammlungen und die sind aber dann natürlich auch, und man hat auch Fotografie dann gelernt als Verfahren, um das selbst für sich zu machen, beziehungsweise Lehrende haben fotografiert. Also das fängt früher an, aber wenn man jetzt so einen Meilenstein, glaube ich, für die das Fotostudium in der Nachkriegsbundesrepublik quasi ein Flock da reinhauen würde, muss man sicherlich Otto Steinert nennen
an
der Folkwang. Und dann natürlich die Fachhochschulen in Dortmund etc. Also dann kommen wir in die ganzen.
Vielleicht sollten wir nicht vergessen, dass es auch eine Kunstakademie Düsseldorf gab.
Die Akademie kommt auch noch hinein, genau. Also es sind ja unglaublich unterschiedliche und viele Wege möglich, Fotografie zu studieren. Heute haben wir auch noch die ganzen privaten Unis, Hochschulen, Akademien. Also es gibt es im öffentlichen und privater Hand, eben die Akademie, dann nochmal ein anderes Lehrsystem. Da sind wir aber irgendwie schon mittendrin. Aber vielleicht als kurzer, es gibt ja eine Auflistung und bei der offiziellen Auflistung habe ich gesehen, es sind um die 54 Fotografiestudiengänge, die aktuell existieren. Vielleicht darf ich
ja,
da
es gibt einmal. Zwei übrigens. Ja. Also ich glaube, du meinst du die Auflistung, die der Fotorat bzw. die DGPH mal gemacht hat. Also da gibt es gibt sogar ein PDF dazu. Wir verlinken das. Ne? Das kann man sich runterladen. Aber der BFF, also der Bund Freischaffender Fotodesigner, auf deren Webseite kann man auch, und das konnte man schon sehr lange, auch ich glaube international sogar, verlinken wir ebenfalls, nach Fotografiestudiengängen suchen. Was man auch nicht, sagen wir mal, vergessen darf, ist, dass es an vielen Hochschulen, man kann an vielen Hochschulen, wo gar nicht Fotografie draufsteht, trotzdem Fotografie machen. Das ist bei vielen Kunsthochschulen so. Da steht dann gar nicht explizit, dass es einen Fotografiestudiengang gibt, sondern es ist eher Kunst. Ich sage jetzt mal ganz breit Kunst. Aber durch die Lehrenden, die dort dann eventuell arbeiten, gibt es einen Fokus eventuell in einer bestimmten Klasse auf Fotografie oder auf das Fotografische. Das passiert nämlich auch. Gleichzeitig gibt es an anderen Fachhochschulen Studiengänge wie visuelle Kommunikation oder ähnliches, in denen auch ein Fokus auf Fotografie stattfinden kann, ohne dass dort Fotografie explizit als Studiengang genannt ist. Also diese ganz klassischen Fotostudiengänge gibt es zwar, aber gar nicht so häufig. Also es gibt gar nicht so viele richtig, richtig klassische Fotostudiengänge, sondern es gibt sehr viele, in denen Fotografie ein Teil ist. So.
Ja, absolut, weil es ja dann auch damit zusammenhängt, also bei den Kunstuniversitäten oder Akademien hast du ja oft noch das System der Klassen. Und da entscheidest du dich ja für eins, also ist Fotografie eines unter den Medien, die du für deinen künstlerischen Ausdruck wählen kannst. Und in der visuellen Kommunikation ist es jeweils auch ein Baustein für deine Profession,
genau.
Die du dir zusammensammeln kannst. Ja, absolut, wichtiger Hinweis, ja.
So, aber im Grunde kommen wir natürlich nicht um die Frage herum, was hat sich denn seit Beginn dieses Studiums, seitdem es das gibt oder seitdem man es machen kann, geändert? Ich weiß, erstmal große Frage, ich mache die direkt ein bisschen kleiner, weil natürlich hat sich viel geändert in fast 200 Jahren oder sagen wir 150 Jahren. Die Frage ist, was hat sich insofern geändert, als dass das klassische Fotografiestudium, welche Berechtigung hat das noch? So, man sieht das eventuell in sinkenden Bewerberinnenzahlen, die quasi an jeder Hochschule abzufragen sein könnten. Also ich habe im Vorfeld dieser Aufnahme hier natürlich bei einigen Leuten mal angefragt, wie das denn aussieht. Und im Grunde haben mir fast alle bestätigt, ja, die Bewerberinnenzahlen gehen leicht zurück, schon länger. So, es wird immer weniger. Es gibt unterschiedliche Gründe dafür und die Gründe finde ich wahnsinnig interessant, weil gleichzeitig gibt es mehr Studierende denn als je zuvor. Also es ist kein ganz allgemeines Phänomen, dass es eventuell durch einen demografischen Wandel ganz allgemein weniger Studierende gibt.
Ja.
Kommt hinzu, dass es durch Veränderungen im Abitursystem wohl ein ganzer Jahrgang einmal wegfiel. So. Und meine These, ich glaube, es studieren weniger, weil viele glauben, man bräuchte das nicht mehr. Es ist nicht mehr so cool und es scheint nicht mehr nach außen hin so sexy zu sein, was mit Medien zu machen. ist meine These und die finde ich...
Findest du schlüssig?
Ich denke eher darüber nach, schlimm, wenn es wirklich stimmt.
Soweit ich das überblicken kann, ist es in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall so, dass der Schlüssel zwischen Bewerbung und Platzvergabe sich eben so verändert hat, dass sich weniger bewerben und damit ja dann auch prinzipiell ein anderes Verhältnis dazu ist, wer den Studienplatz bekommt. Also man muss sich nicht mehr mit 20 Leuten oder 50 um einen Studienplatz rangeln, sondern nur noch mit 10 oder mit 5. Ich weiß gar nicht, ob man das bewerten sollte. Das fände ich irgendwie hinfällig, weil man dann fragen müsste, wie überhaupt wie eine sinnige Studienplatzvergabe ist. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass generell eben das Interesse geringer ist, weil die BewerberInnenzahlen zurückgehen, ja, das ist auf jeden Fall für uns natürlich erstmal traurige Zahl und ich überlege gerade, ob das so traurig ist oder ob das mit anderen Faktoren zusammenhängt. Und zwar, wie du sagst, also entweder kann es damit zusammenhängen, dass man es denkt, nicht zu brauchen, oder es kann damit zusammenhängen, dass durch, sagen wir mal, einem Abklopfen dessen, was danach möglich ist, dass vielleicht die sich dann bewerben, aber umso mehr wissen, dass sie es unbedingt machen wollen. Und das finde ich wiederum eine, ehrlich gesagt, ganz schöne Situation als Lehrende. Denn ich kann aus den Klassen, die ich betreue und Seminaren, die ich betreue, nicht sagen, dass es dort Leute geschafft haben, die es sonst nicht geschafft hätten, sondern eher Leute dabei sind, die unglaublich dabei sind. Und das finde ich richtig klasse.
Ja, also das bestätigen auch meine Nachfragen so ein bisschen. Also im Grunde wird von allen bestätigt, ja, die Bewerberinnenzahlen nehmen ab, aber die Qualität bleibt ungefähr gleich. Also es ist jetzt nicht ein totaler Abfall an Qualität, sondern eher, so wie du das auch beschreibst, die Leute, und das ist auch das, was ich glaube, die jetzt gerade immer noch glauben, sie möchten Fotografie oder, sagen wir mal, Artverwandtes studieren, ne, weil ich glaube auch, dass das reine Fotografiestudium vielleicht einer Überholung bedarf, da können wir gleich noch drüber sprechen, dass die das aber auch wirklich wollen und die haben da Bock drauf, was immer vor allem für so einen Studiengang, der auch meiner Meinung nach auch zum Teil gekoppelt ist an was Geisteswissenschaftliches, also irgendwo zwischen dieser Theorie und Praxis changiert, ist es wahnsinnig wichtig, dass man da richtig Bock drauf hat, weil es kein Studiengang ist, in dem man einfach nur Dinge auswendig lernt und das einfach so wegsitzen kann, sondern du wirst nur durch dieses Studium gut durchkommen und hinterher kompetent sein, wenn du da Bock drauf hast und wenn dein Eigenantrieb vorhanden ist. Also niemand, bloß weil du hinterher einen Abschluss hast, heißt das nicht, dass du was kannst. Das ist total interessant in diesem Studiengang. Also es ist kein Mathematikstudium, wo quasi dein Mathematikwissen oder dein Logikverständnis geschult wird, sondern das ist ein Studium, in dem du dich entwickelst. Das Fotografiestudium ist im besten Fall ein Studium, in dem du deinen eigenen Weg findest, in dem du als Studierende irgendwie herausfindest, was du am besten kannst, was du am besten möchtest, in welche Richtung du gehen möchtest. Und das ist das, was du in dem Studium verfolgst. Und der Rest, die Hochschule, die Professorinnen, die Lehrenden sind eigentlich nur dazu da, so wie so Leitplanken zu fungieren, dass du nicht komplett abdriftest, um dir Fragen zu beantworten oder eventuell auch mal zu sagen, nee, so nicht, auch wenn du davon überzeugt bist, ne, aus der Erfahrung heraus. Und das war für mich dann auch immer die Grundlage. Ich ärgere mich selber darüber, dass ich während meines Studiums das erst sehr spät gerafft habe.
Warum hast du denn angefangen, Fotografie zu studieren? Du hast in Dortmund studiert, oder?
Ja, ich habe in Dortmund studiert. Ich habe angefangen, Fotografie zu studieren, weil ich dachte, ich werde Werbefotograf. So richtig classy. Ah ja, genau. Na, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Also meine Welt vor dem Studium bestand aus Werbung, Grafik. Ich habe vorher eine Ausbildung in der Werbeagentur gemacht. Und hatte auch schon bei Fotografen assistiert und das war alles Werbung. Werbung oder ein bisschen Mode. Und ich habe angefangen, weil ich dachte, ich werde Werbefotograf. Und als ich dann rausfand, dass man das studieren kann, dachte ich, wie viele im Studium, bin ich diesem Trugschluss aufgesessen am Anfang. Du kommst dahin und dann wird dir nur gesagt, was du zu tun hast. Mhm. Dann wird dir nur gesagt, das und das musst du machen, so und so geht das. Du möchtest ein Porträt machen, dann musst du dies machen. Du möchtest eine Flasche fotografieren, dann musst du das machen. Dass das natürlich überhaupt nicht so funktioniert. Das braucht ein bisschen. Mhm. Und den Moment rauszufinden, dass du für dein eigenes Studium in diesem Fall komplett selbstverantwortlich bist, das hat leider zu lange gebraucht bei mir. Da ärgere ich mich. Also es ist nicht bereuen, ist immer groß, ne? Aber da würde ich sagen, Mist, das hätte ich gerne schon kurz vorm Bachelor oder so geschnallt, dass dieses Studium nicht dazu dient, dass du einen Abschluss hast. Auch wenn das viele glauben. Ne? Dieses Studium hat nichts damit zu tun, dass du hinterher dann, ja, wenn es gibt Leute, die machen ihren Abschluss auch nur deshalb, weil sie hoffen, irgendwann wieder an eine Hochschule zu kommen, weil du dafür den Abschluss brauchst. Aber wenn du dieses Studium für das siehst, was es eigentlich ist, nämlich die Aneignung von Kompetenz und Wissen oder Ähnlichem, dann spielt eine Note für dich keine Rolle und dann spielt auch ein Abschluss für dich keine Rolle, sondern dann geht es nur darum, dass du das Studium als Zeitrahmen nimmst, um dich zu entwickeln, mhm, und um eine Idee von Dingen zu haben und eventuell irgendwann auch eine Haltung zu entwickeln zu bestimmten Sachen. Und ich, wie gesagt, das ist das Einzige. Ansonsten war mein Studium echt cool, aber das ist das Einzige, wo ich mir sage, das habe ich leider zu spät geschnallt.
Ja, das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Zeit eigentlich, wenn man sie wahrnehmen kann. Also, oder eben, sie ist ja bei dir trotzdem positiv besetzt.
Ja, total.
Und hat vieles angestoßen. Und das ist auch etwas, was ich faszinierend finde, immer wieder auch jetzt als Lehrende rauszubekommen, was so das Verhältnis ist. Eine Kollegin hat mich mal Hütehund genannt, ganz liebevoll. Also zwischen dem, lass sie laufen, gib ihnen, ich bin nicht Teil der Gruppe, ich organisiere und ich leite diese Veranstaltung, aber immer diesen Rahmen zu geben, und es macht so viel Spaß dann zu sehen, wie auch dann Erkenntnisse selbst gewonnen werden, wie eben dieses Selbstlernen und diese Freiheit wahrzunehmen und zu nutzen, sich dann auch ihre Bahnen schlägt quasi. Aber das ist natürlich etwas, was wir im klassischen Schulsystem, habe ich das nicht mitbekommen, hast du das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, dass es das gibt. Und ich würde auch sagen, dass sich das im geisteswissenschaftlichen Studium anders tatsächlich auch mitbekommen habe, aber ist jetzt, als ich dann in die Berührung kam mit den künstlerisch-praktischen Studiengängen, dass das nochmal was ganz anderes ist. Auch die Gruppen sind heterogener, die Lerngruppen, und das gut zu verbinden und auch aus dieser Gemeinschaft was rauszuholen, das ist, also finde ich, eine unglaublich schöne Situation, aber die verlangt auch von jedem tatsächlich dieses Austarieren zwischen dem, dass man da niemanden mehr hat, der einem eine Aufgabe, einen Auftrag gibt, sondern dass man sich auch selbst diesen Raum natürlich nimmt und sagt, ab wann bin ich zufrieden oder was will ich da erreichen, und dieses Ganze, das ist ja auch ein Lernen für die berufliche, für das weiter berufliche Vorgehen, ne? Also bis wann, wie viel Agreement oder welche Rolle möchte ich da einnehmen und für was will ich dann oder kann ich einstehen etc. Mhm. Das sind ja alles so Sachen, die man schon im Studium so ein bisschen mit sich ausmachen kann und sollte. Und hast du ja auch gemacht.
Ja, total. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass, also noch ergänzend zu dem, was du sagst, dass es natürlich auch immer noch einen Unterschied macht, ob man an einer staatlich anerkannten Hochschule, also einer Fachhochschule oder einer Universität studiert oder an einer privaten Schule, die eventuell sogar nicht mal anerkannt ist, ne? Also nicht akkreditiert.
Was meinst du jetzt mit akkreditiert?
Naja, zum Beispiel kann man bei der Ostkreuz nicht offiziellen Abschluss machen. Du kannst da studieren, aber du kannst ja keinen Master oder einen Bachelor-Abschluss dort machen. Du hast ja hinterher nichts in der Hand. So,
also du hast ein Zeugnis, das ist kein Bachelor, genau, und Master, aber das wird dir, wenn du dann weiter studierst in dem künstlerisch-fotografischen Bereich, auch angerechnet durchaus.
Genau.
Also es ist nicht also nichts oder kein,
nein,
kein,
nicht,
kein,
sondern
kein Nicht-Abschluss. Es ist ein Abschluss, aber nicht in dem klassischen System, das stimmt.
Genau, es ist nicht in diesem klassischen System ein Abschluss. Das bietet für so eine Hochschule wie die Ostkreuz natürlich wahnsinnige Vorteile. So, weil man nicht vergessen darf, dass wenn du so einen Studiengang akkreditierst, dass du wahnsinnige Vorgaben hast, die erfüllt werden müssen. Ne? Und ganz so einfach ist es nämlich nicht. Du hast bei den Fachhochschulen und bei den Universitäten ist das, glaube ich, ähnlich. Das ist schon manchmal auch ein Korsett, in denen Dinge erfüllt werden müssen. Und selbst wenn sie nur auf dem Papier erfüllt werden müssen, das darf man auch nicht verheimlichen, dass manchmal auch Wege gefunden werden, dass du relativ frei studieren kannst und trotzdem sieht es hinterher so aus, als wärst du durch ein Schulsystem gelaufen, weil dieses Bachelor- und Master-System ist wahnsinnig verschult. Oder war es? Wie gesagt, ich bin ja jetzt vorsichtig, weil als ich angefangen habe, war ich allererster Bachelor-Studiengang.
Ah, okay.
Also allererstes Bachelor-Semester. Das war noch ziemlich wild.
Dein Abschluss ist dann BA.
BA und MA, ja.
Fotografie, genau. Aber was ist dann die Bezeichnung? Also
BA, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Master of Arts und Bachelor of Arts, ja natürlich.
In Fotografie.
Also weiß ich natürlich. Ja, okay. Ja genau, im Fach Fotografie. Und wenn du dir anguckst, wie so ein Studienplan aussieht, so ein offizieller, ne, das ist schon echt krass. Also das ist schon sehr, das sieht sehr, sehr nach Schule aus. Da muss sehr, sehr viel erfüllt werden, du musst sehr viel Punkte sammeln und so. Das sind natürlich Sachen, die bei den privaten Hochschulen, die nicht auf diese Weise akkreditiert sind, theoretisch wegfallen, weil sie viel freier mit Klassen umgehen können und viel freier mit Arbeit umgehen könnten. Mhm. Ja, das soll jetzt nicht, ich möchte gar nicht gegeneinander ausspielen, weil
wie ich gerade eben gesagt habe, wäre mir
das sogar vollkommen egal. Wenn du nicht zwingend darauf angewiesen bist, unbedingt, dass du irgendwo Master hinschreiben kannst, ist es vollkommen egal, sondern dann machst du das Studium, weil du das Studium machen willst, weil du dir die Zeit nehmen möchtest und weil du Leute brauchst, die dir dabei helfen, weiterzukommen.
Ja,
egal auf welche Art.
Ich überlege gerade, was die Definition von Freiheit ist innerhalb des Studiums. Denn tatsächlich, also genau, als Hinweis, also ich lehre an der Ostkreuzschule, an der Universität der Künste und jetzt auch noch an der Hochschule Hannover. Und wenn ich den Vergleich ziehen darf, was ich jetzt nur wahrnehme aus meiner Perspektive, dann sind das unterschiedliche Formen der Freiheitsermöglichung und natürlich auch immer dann individuell, was man sich als Freiheit rausnimmt. Und an der Ostkreuz sind es Klassenverbünde und durch die Gruppe nehme ich das wahr als schon auch Gruppen, die eben, die wissen, wo der andere ist oder machen Dinge gemeinsam und verpflichten sich dann ja untereinander, so locker oder so eng, wie es dann pro Projekt oder Unterricht ausfallen kann. Und an der Universität der Künste, da bin ich ja im Fachbereich auch der visuellen Kommunikation beziehungsweise transmedialen Gestaltung. Und da gibt es trotz BA und MA auch noch die Klassen, also nach diesem Grundstudium. Und in diesen Klassen ist es etwas loser, weil man ein größere Spektrum hat, was man an Seminaren nutzen kann. Mhm. Aber dennoch die Identifikation über den Klassenverbund doch noch so groß, dass das dann gerne oder jetzt, wie ich das nur so charakterisieren kann, man das wahrnimmt, ach, wir sind die Klasse so und so und jetzt mache ich mal einen Kurs in der anderen Klasse, obwohl das ja alles zusammengehört. Das finde ich ganz spannend zu beobachten. Da finde ich die Grenzen gar nicht oder die Unterschiede gar nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Ich bin gespannt, wie es jetzt in Hannover ist. Ich glaube, da ist es nochmal etwas größer, weil eben alle alles belegen können. Aber auch dort gibt es Pflichtkurse. Und ich muss sagen, in meinem geisteswissenschaftlichen Studium hatte ich tatsächlich null Klassenverbund. Und da bin ich höchstens Personen wieder begegnet, weil wir dann gemerkt haben, oh, wir haben eine größere Kursschnittmenge, also offensichtlich gleiche Interessen oder ähnliche Interessen. Aber ich habe gar keinen Jahrgang, gar keine Klasse, mit der ich mich identifizieren könnte. Und war dann an, das kommt natürlich auch noch auf die Uni-Größe an, ne? Also wie flauschig, heimelig das ist mit weniger studieren oder vielleicht auch unübersichtlich. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass so Vorlesungen dann in den Geschichtswissenschaften, da konnten 100 Leute sitzen, wenn du da noch einen Platz bekommen hast, oder es hat auch keinen interessiert, ob du da warst oder nicht, natürlich. Da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Aber ich habe das selbst in meiner Studienzeit gar nicht mitbekommen, dieser Teil einer Gruppe zu sein vom Studiengang an sich. Und das finde ich ganz interessant, dass ich das, soweit ich das überblicken kann, bei den künstlerischen Ausbildungsgängen doch noch stärker findet.
Ja, total.
Und damit also, ja dann auch so eine Verpflichtung, finde ich, für eine Gruppe einhergeht, die auch toll ist. Also wo du dann ja, selbst wenn du dich rausziehen wollen würdest, weil du mal vielleicht keine Lust hast oder weil irgendwie dir was anderes wichtiger erscheint, dass man dann diese soziale Komponente da noch mit stärker hat. Also ich hatte niemanden, der dann gesagt hat, ja, bist du dann, also im Einzelfall mal, aber sonst gab es niemanden, der gefragt hat, bist du jetzt dann auch da oder wir machen jetzt das und das, wir stellen was zusammen auf die Beine. Das ist ja auch was irgendwie in so Fotostudiengängen oder künstlerischen Studiengängen so toll ist, dass so oft diese externen oder die projektbasierten Sachen dazukommen, wo man dann irgendwie auch gleich noch Meilensteine oder Outputs hat, aber du wägst schon ab. War das bei dir noch nicht
ja.
so?
Doch, doch. Aber natürlich immer unter Vorbehalt. Es ist natürlich schwierig, allgemein zu sprechen, weil an den Hochschulen überall auch unterschiedlich ist. Aber also aus der Erfahrung heraus mit den Hochschulen, mit denen man auch während des Studiums schon Kontakt hatte, weil es ja immer auch mal Fahrten irgendwo hingab. Oder jetzt später, wenn man Kontakt mit Hochschulen hatte, aus welchen Gründen auch immer, ob als Lehrender tatsächlich oder einfach nur,
oder so,
weil man dort Menschen kennt.
Oder so Initiativen wie die Fotobus Society, die so alles zusammenbringt.
Genau, oder sowas. Es gibt natürlich diesen Extrem. Am Anfang des Studiums ist es so ein Semesterverbund von Menschen, die gerade angefangen haben, etwas zu machen und per se, zumindest war es in Dortmund so, am Anfang sowieso alle durch das Gleiche durch müssen, weil es sowas, es gibt ja kein Grundstudium mehr, aber es ist noch ähnlich organisiert, dass am Anfang alle einmal zwei Semester lang Technik geprügelt bekommen. Und zwar grundlegend Technik. Also ich hatte da das Gefühl, nach den ersten zwei Semestern kann ich dir eine Kamera und ein Objektiv auch selber bauen. So, weil das ist das Einzige, es war richtig technisch. Zum Teil, ne? Und dann fängt man schon mit einzelnen so Fingerübungen an und so. Das ist aber an den meisten Hochschulen ähnlich, ne? Also glücklicherweise auch immer noch im Bereich der analogen Fotografie bei vielen, dass dort immer auch noch vermittelt wird, was Fotografie auch sein kann, ne? Auch das analoge Arbeiten, was natürlich ein komplett anderer Prozess ist, als er sonst heutzutage stattfindet. Das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, wie das an den klassischen Kunsthochschulen ist, weil dort ist es wirklich sehr klassengebunden, glaube ich. Und dort lernt man viel, glaube ich, deshalb ist das alles sehr vage gerade, bei einer Person. In den Studiengängen, die es zum Beispiel an den Universitäten gibt, wie jetzt zum Beispiel in Essen, oder an der Fachhochschule Dortmund, also University of Applied Science and Arts, wie es jetzt heißt. Muss ich ein bisschen lachen. Dort hast du so viele Lehrende, in Essen, in Bielefeld hast du auch voll viele Lehrende zum Beispiel, oder in Dortmund, dass du irgendwann während des Studiums merkst, bei welchen Lehrenden, bei denen es einfach passt, bei denen du lieber studierst. Das heißt, du machst am Anfang, gehst du bei den meisten, machst du mal einen Kurs mit, dann suchst du dir das Thema aus und dann machst du mit und irgendwann merkst du, das liegt mir und das liegt mir nicht. Und im besten Fall ist das der große Vorteil von Hochschulen, die viele Lehrende haben, weil du nämlich relativ gut ausprobieren kannst, was überhaupt nicht dein Ding ist. Ne? Also du findest da auch relativ schnell raus, das sollte ich vielleicht nicht machen. Ich habe relativ schnell rausgefunden, dass journalistisches Arbeiten oder Reportagefotografie, habe ich einfach no skills. Also einfach literally null. So, dafür musste ich aber auch erst einen Kurs machen, bei dem nach der Hälfte klar war, und ich lache da immer noch drüber, Dirk Gebhardt, der jetzt der Dekan am Fachbereich ist. Damals war er, glaube ich, sogar noch Lehrbeauftragter. der auch zu mir sagte, Alex, ich glaube, das ist nichts. Ich sage, ja, ich glaube, da hast du recht. Das kann ich nicht. So, aber dafür muss man es auch erstmal ausprobieren.
Ja, absolut. So. Ja, also ich würde sagen, dass da unterscheidet sich noch der Zeitraum von Grundstudium und dann eben fortgeschritten, Abschlussklassen etc., wo du ja dann wirklich mit einem Dozent oder einer Dozentin eine engere Bindung eingehst oder eben in eine Klasse eintrittst. An der UdK sind es ja dann die ProfessorInnen, die jeweils eine Klasse betreuen, wo du dich auch bei den ProfessorInnen bewirbst und nicht, also in der bildenden Kunst und nicht auf einen Studiengang. Das ist dann sehr personalisiert, weil das künstlerische Arbeiten eben auch stark personalisiert ist. Und dann hat man eben die Person, die einen da begleitet. Aber vielleicht kommen wir an der Stelle kurz, weil du das ja auch schon angesprochen hast. Du wolltest Werbefotograf werden und bist nach Dortmund, konntest da eben dann rausfinden, dass es das wirklich auch ist und oder dass es wirklich das auch ist und nicht der Journalismus. Für was welche Hochschulen stehen? Weil wir haben jetzt so die Unterschiede gemacht zwischen Universität, Hochschule, Ausbildung etc. Aber eigentlich gibt es ja auch, also wenn jetzt jemand zu uns kommen würde und sagen würde, ich will Fotografie studieren, wäre ja die nächste Frage eigentlich ja, welche Art von Fotografie oder für was willst du sie nutzen? Und dann würde man ja unterschiedliche
das ist auch eine krasse Nummer jetzt.
Hochschulen auch benennen. Also jetzt immer mehr als eine natürlich, aber man sagt ja schon, oder ich würde jetzt einfach vorgaloppieren und sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in erprobten Skill, also im Journalismus, sich dort eher sieht oder im Journalistischen, dann kommt einfach immer zum Beispiel Hannover mit ins Spiel.
Ja. Ist aber gar nicht mehr so extrem, weil ich glaube, das Profil in Hannover hat sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, Karen Fromm, die dort jetzt auch viel macht. Ich glaube, als
ist jetzt Rolf die Nobel.
Genau, als Rolf Nobel noch da war das Profil wirklich sehr streng journalistisch. Und ich glaube, das ist deutlich weiter geworden. Es ist deutlich konzeptioneller mittlerweile auch dort möglich zu arbeiten. Und auch die Schritte in künstlerische Arbeiten sind dort mittlerweile leichter zu vollziehen, also künstlerisch-konzeptionelle Arbeiten. Aber um das direkt so ein bisschen, wieder zurückzunehmen, ich bin gar nicht mehr so davon überzeugt, dass man mittlerweile die Hochschulen so kategorisieren kann, außer du willst und weißt oder hast schon ein Studium hinter dir und weißt nach dem Studium, ich möchte zum Beispiel künstlerisch mit Fotografie weiterarbeiten, dann gibt es tatsächlich relativ gute, einfache Empfehlungen.
Also weil dann würde man ja sagen, also zum Beispiel, wenn man weiß, jemand ist konzeptionell sehr orientiert und möchte künstlerisch arbeiten, dann liegt es ja immer näher, auch die HGB mit in Leipzig in den Blick zu nehmen oder die Kunsthochschule Weißensee. Dann ist man irgendwie auf anderen Schulen, als wenn man...
Ja, du kannst auch an die HFBK Hamburg, du kannst aber auch dann, versuchen, an die Kunstakademie Düsseldorf zu kommen.
Genau, absolut.
Ne,
auch ein großes Schiff, ja.
Ja, ein Riesenschiff, ne? Aber immer nur mit einer so Fotoklasse, sage ich das jetzt mal in Anführungszeichen.
KHM Köln wäre auch.
KHM, super Adresse auch, ne? Ja. Genau, darf man nie vergessen. Und trotzdem würde ich sagen, dass, wenn man sich so einen Überblick schafft über die Hochschulen, dass du an jeder, also fast an allen Hochschulen, auch Lehrende findest, die zum Beispiel im künstlerischen Bereich dir extrem viel bieten können. Mhm. Also du hast mittlerweile problemlos an sowas wie der FH Bielefeld einen Adrian Sauer.
Ja, auch eine tolle Adresse.
Nachfolger, auch eine super Adresse, Nachfolger von Gottfried Jäger. Quasi, also behaupte ich jetzt mal Nachfolger von Gottfried Jäger. Auch gedanklich wahrscheinlich. Adrian hat das aber, glaube ich, selber auch schon vorsichtig bestätigt. Du hast auch in Dortmund schön. Leute wie meinetwegen noch Susanne Brügger, bei der ich studiert habe, oder ein Achim Monet, der eher aus der Medienkunst kommt, die am Fachbereich auch künstlerisch lehren. Genauso hast du in Essen an der Volkwang-Hochschule, das ist eine Universität, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja keine Fachhochschule. Auch so viele Lehrende, dass du dort immer jemanden findest, der dir helfen kann. Der dir den, wenn du und ja, wie, ich tue mich total schwer damit, das so zu kategorisieren und zu sagen, die Lehrenden in dem Bereich, weil
ich meine, wollte aber genau dahin.
Meine Vorstellung ja. von Lehre wäre, dass an den meisten Hochschulen die Lehrenden genug Kompetenz mitbringen, um in den meisten Bereichen weiterzuhelfen. So, ich weiß, dass zum Beispiel aus der eigenen Erfahrung, dass ein Kai Hünemann, der in Dortmund im Bereich, sagen wir mal, Werbung, Mode, Commercial, angewandtes Fotografieren unterwegs ist, dass der trotzdem ein wahnsinnig großes, konzeptionelles, künstlerisches Verständnis hat und man mit ihm genauso auch über solche Arbeiten sprechen könnte. Das Gleiche gilt für fast alle Lehrenden, würde ich jetzt mal pauschal behaupten, die in Essen lehren und auch an anderen Hochschulen. Ich glaube, man tut den Leuten Unrecht, wenn man sagt, dass sie nur für einen Bereich als Lehrende fungieren.
Das war gar nicht meine Absicht.
Genau, aber ich wollte das noch abschließen und gleichzeitig würde ich das auch bei den Hochschulen ganz allgemein so nicht ganz so eng sehen, die Idee, dass man, wenn man das oder das studieren möchte, dass man dann am besten an die und die Hochschule geht. Ja, natürlich gibt es immer Empfehlungen, weil alle Hochschulen unterschiedlich funktionieren, immer. Also es gibt, also ich würde sagen, am ähnlichsten, es tut mir leid für beide, sind sich eventuell Bielefeld und Dortmund, weil sie beides Fachhochschulen sind, weil sie beide eine ähnliche Menge an Lehrenden haben oder hatten. Mittlerweile wird weniger, weil die, ne, wie angesprochen, die Bewerberzahlen fallen. Wenn Bewerberzahlen fallen, große Katastrophe, weil es werden nicht mehr so viel Gelder für zukünftige Lehrende bereitgestellt, was bedeutet, dass eventuell Stellen, die irgendwann wegfallen, nicht mehr nachbesetzt werden. Was zwar okay ist, wenn es nicht mehr viele Bewerberinnen gibt, aber sollte es irgendwann wieder mehr werden, wird das erstmal zu einem Problem. Andere Story. Müssen wir gleich übrigens auch noch drüber reden, woher dieser Einbruch an Interesse kommt. Das ist mir sehr wichtig. Das ist nämlich, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem. Aber okay, jetzt bitte, jetzt sprechen Sie natürlich. Jetzt habe ich zu viel geredet.
Nein, alles gut. Ich wollte mit der Frage, was für was steht, genau in die Richtung, die du verneint und dann doch gegangen bist mit mir zum Glück, dass man natürlich, dass es Hochschulen gibt und Universitäten und Schulen, die für etwas stehen, die in einer gewissen Tradition stehen, die einen Schwerpunkt haben. Ob ich dann dort glücklich werde, ob ich da jemanden finde, der sozusagen in mir das Beste rausholen kann oder ich denke, ich muss aus mir was Besonderes rausholen oder was auch immer oder auch einfach nur eine gute Zeit habe. Das da ist ja ganz quasi ist nochmal für mich eine zweite Frage und ich finde es nur interessant, weil man ja, ich weiß nicht, wie es den Personen geht, die unseren Podcast hören. Wenn ich von mir ausgehe, ich habe damals angefangen zu studieren und bin da relativ naiv dran gegangen. Ich hatte, glaube ich, was gab es damals? Irgendein Ranking, welche Unis für welche Studienfächer wohl gut sein sollen. Das guckt man sich einmal an und denkt dann, ach ja, für das Fach muss ich jetzt aber nicht in die mitteldeutsche Pampa ziehen, habe ich auch keine Lust zu, wie auch immer. Mhm. Und wägt ab, was man quasi als städtisches Umfeld haben möchte oder was man sich davon verspricht etc. Ich bin überhaupt nicht nach einzelnen Personen gegangen, habe nicht geguckt, gibt es da ein Profil, was vielleicht schon mein Interessen quasi pushen könnte? Weil das ist ja nicht nur so, dass einzelne Lehrende mehr Kompetenz haben als das, was auf ihrem Zettel steht, sondern auch, dass man sagen kann, wenn ich schon einen Schwerpunkt irgendwie identifizieren kann oder mir vorstellen könnte, dann sind natürlich manche Einrichtungen, können einem da noch mehr offerieren als andere. Mhm. Das ist ja dann durchaus spannend abzuwägen, wenn man startet oder wenn man sagt, so wechsle ich nochmal nach dem Bachelor, wo studiere ich mit dem Master? Und da weiß man ja meistens besser, wo der Hase langläuft und kann dann sagen, ja da. Oder ich habe jetzt mit vielen gesprochen, die sich nochmal mit dem Gedanken tragen, einen künstlerischen PhD zu machen. Und da ist zum Beispiel die Bauhaus-Uni in Weimar immer eine Adresse, die ins Spiel geworfen wird. Auch weil dieses Angebot nicht so groß gestreut ist, dass das möglich ist, neben dem klassischen MeisterschülerInnen. Und aber auch, weil die ein spannendes Kurskonzept haben oder Lehrsetting. Und auch das ist ja interessant. Und wenn man das für sich abwägen kann oder eben nicht wie wir von einem Fuß zum nächsten durch die Semester sich bewegt, dann finde ich, kann man oder hoffe ich, dass viele vielleicht, indem sie sich da ein bisschen umschauen, in Ausstellungen von AbsolventInnen gehen oder von Lehrenden, überhaupt sich mal umgucken, für was stehen die, was machen die so, bevor man anfängt quasi, dass man sich das da besser organisieren kann, als ich es jetzt für mich zum Beispiel in Anspruch nehmen würde. Und darauf wollte ich ein bisschen hinaus, dass man natürlich viele schon Punkte hat, die man ja auch aus dem Interesse heraus schon abklopfen kann. So eine Abschlussausstellung kann man jederzeit besuchen oder eben auf die Website der Lehrenden gehen, was machen die für Fotoprojekte oder für, ne, wie sind die sonst so unterwegs? Genauso wie ich mich ja vorbereiten muss, normalerweise mit einer Mappe oder einem Portfolio für die Bewerbung und auch da ja schon abwägen muss, was passt da jetzt? Also es geht ja schon darum, wie etwas ausgerichtet ist und wo ich hin will. Also ja, und man macht ja nicht 20 Mappen oder so.
Nee, also ich würde auch grundsätzlich erstmal allgemein, um das Thema vorsichtig abzuschließen, weil ich noch einen dringenden Redebedarf bei was anderem habe.
Gesellschaftlicher Art.
Ja, genau, gesellschaftlicher Art. Sagen, dass man wahrscheinlich an kaum einer Hochschule irgendwas falsch machen würde, wenn man irgendwo studiert. Wenn man wirklich vorher ganz genau weiß, was man will. War bei mir auch so, ich wusste, was ich wollte, um dann im Studium rauszufinden, dass ich doch was anderes will. Das heißt, es kann, wenn man ein bisschen unschlüssig ist und sollte man vielleicht an eine Hochschule gehen, die ein bisschen die breiter aufgestellt ist. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man nicht an anderen Hochschulen auch herausfinden kann, dass man vielleicht auch was anderes will oder dass man die eigene Persönlichkeit nicht zu dem passt, was man sich vorgestellt hat. Das nur dazu. Das heißt, wer studieren möchte, soll studieren. Es gibt vielleicht ein paar private Hochschulen, wo ich sagen würde, würde ich jetzt eher von abraten oder würde ich nicht nennen. So, also die gibt es. Es gibt ein paar private Hochschulen, wo ich mittlerweile sagen würde, da habe ich noch nie ehemalige Studierende von irgendwo auftauchen sehen. So, maximal im klassisch angewandten Bereich. Davon ausnehmen kann man explizit die Ostkreuzschule und auch sowas wie den Letteverein. Überhaupt problemlos kann man die da ausnehmen, die lehren auf hohem Niveau und auch die Studierenden arbeiten auf hohem Niveau, wohingegen es andere Hochschulen gibt. Naja, egal, soll ja kein Bashing werden hier. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist das, was in den letzten Jahren an den Hochschulen an Bewerberzahlen stattfindet, nämlich der Rückgang, das Interesse an so einem Studiengang anscheinend. Jetzt frage ich mich, woran liegt das? Meine These ist, dass es mittlerweile, als ich angefangen habe zu studieren und auch davor, war Fotografie oder etwas, war im Kopf erstmal gesetzt als etwas Technisches. Das heißt, die Idee, ich werde erstmal technisch auf etwas vorbereitet und bekomme technische Hilfe und kann nachher die Fotografie technisch umsetzen. So, das war so der erste Impuls und dann wird einem gesagt, wie man Bilder macht. Dass es im Studium dann natürlich anders läuft, haben wir ja gerade schon besprochen. Vielleicht ist es mittlerweile so, dass wir von so vielen Bildern umgeben sind und die so auf allen Kanälen auf uns einprasseln könnten, haben wir auch schon drüber gesprochen in unserer ersten Episode, dass eine solche Selbstverständlichkeit geworden ist, Bilder zu produzieren, dass es scheinbar egal ist, wie sie aussehen, wie sie gemacht wurden und in welchem Kontext sie stattfinden. Das heißt, dass ich glaube, dass die Hochschulen deutlich besser genutzt werden könnten eigentlich dafür, diese Kompetenz zu vermitteln, was, weshalb, warum, wieso und das wie produziere ich diese Bilder, auch mittlerweile wieder eine größere Rolle spielen sollte, weil wir sind echt von ziemlich viel Schrott auch umgeben. Das muss man einfach so sagen. Also Leute, die sehr viel Sichtbarkeit haben online, produzieren auch ziemlich viel Schrott. So. Und das, was man mit Qualität eventuell, nicht nur visuell, auch inhaltlich, das muss man lernen. Das ist ein sehr langer Weg. Manche haben dann gutes Händchen und kriegen das alleine hin, aber ansonsten wird auch ziemlich viel Schrott produziert und auch ziemlich viel, ich sag das jetzt mal vorsichtig, dummen Quatsch. So, und ich glaube, an den Hochschulen, der große Vorteil, weshalb ich jedem zu einem, so einem Studium raten würde, wenn er sich in diesem Bereich bewegt, ist, du kannst das dort lernen. Du kannst dort lernen, wie du deinen Kram auf einem bestimmten Niveau produzierst oder auch vermittelst. Weil das sind ja zwei Sachen. Du kannst das eine ist das Produzieren, was anscheinend niemanden mehr interessiert, weil alles automatisch geht. Ne? Also es gibt Bildgeneratoren und noch davor gibt es, also keiner benutzt sein Telefon und stellt da irgendwie viel ein, sondern es wird einfach fotografiert oder gefilmt oder was auch immer. So, aber ein Film drehen ist nochmal eine ganz andere Sache und fotografieren bedarf auch einiger gedanklicher Prozesse normalerweise. Ich befürchte aber, dass das bei vielen mittlerweile einfach gedankenlos passiert. Ja, ich übertreibe jetzt natürlich explizit ein bisschen, aber ich glaube, dass das Studium, egal an welcher Hochschule, dazu dienen kann, dort Kompetenz zu erlangen. So einfach, wie es klingt. Und ich glaube, dass das Interesse nicht mehr so groß ist, weil man glaubt, man bräuchte das nicht mehr. Es kann jeder, kann alles fotografieren, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit und bekommt auch seine 2 Minuten Ruhm irgendwo auf Social Media. Das heißt, um vermeintlich gut zu sein in irgendwas, braucht es kein Studium mehr. Aber du bist nicht gut, bloß weil du beklatscht wirst. Das war mein Wort zum Sonntag.
Ja, das ist mir zu negativ.
Ja, ich muss doch jetzt, ich sage gerne was Negatives, und, damit du darauf reagierst.
Nein, es ist da sind wir wieder bei dem, was ist das Ziel eines Studiums? Und da waren wir ja schon am Anfang mit, dass das Ziel des Studiums nicht nur ist oder nicht nur da drin definiert sein kann, ich übertreibe jetzt auch, der weltbeste Fotograf oder Fotografin zu werden und der Frage, was das ist, sondern dass so viel mehr passiert in dieser Zeit des Lernens. Und ich würde es umdrehen und sagen, dieses Extrembild des Genies, das ist ja noch nie entstanden in einem luftleeren Raum und in dieser dunklen Kammer, egal ob man schreibt, fotografiert oder sonst was macht, sondern es ist immer entstanden im Austausch durch Netzwerke, durch Inspiration von anderen, durch Diskussion, Debatte etc. Und all das bietet dir eine Klasse, einen Raum,
ein Seminar,
was auch immer. Und das, wenn man weiß, ich habe die Kraft, das auch auszuhalten und mich der zu stellen, weil das ist ja auch eine Frage, bin ich schon so weit oder ist das auch was, womit ich mich raustrauen möchte? Weil das kann man ja auch für sich manchmal nicht sofort beantworten. Also mir geht es,
ne?
Sind so viele, finde ich, Momente. Und nur ganz kurz, um den Gedanken zu Ende zu führen. Und wenn ich davon was durcharbeitet habe oder genutzt habe im Zeit des Studiums und danach es dann woanders hingeht, dann würde ich sagen, war die Zeit der Ausbildung und des Studiums trotzdem etwas, was dir etwas gebracht hat und was nicht weg ist. Und genau, und wenn du jetzt rein willst, dann würde ich nochmal zu diesem Produzieren und der Kompetenz kommen wollen.
Ich wollte nur rein, dass natürlich, es gibt ja so viele positive Dinge am Studium, die nur schwer außerhalb des Studiums, also besonders in so einem Studiengang wie Fotografie oder visuelle Kommunikation zu finden sind, nämlich dieses Lernen von Kritik und das Äußern von Kritik, also das Besprechen von Arbeiten, das Hineindenken in anderer Leuts Arbeit oder in anderer Leuts Gedanken, ohne zu sehr draufzuhauen, immer ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht, wie kann ich mich zu Arbeiten äußern oder auch einfach auszuhalten, wenn jemand dir einfach sagt, das ist Kacke aus den und den Gründen.
Wie schön wäre das, wenn das mehr Menschen lernen würden als die Kreativen.
Genau. Und ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist, der in einem Studium eine Rolle spielen sollte, dass man das lernt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade eben angemerkt habe. Ich habe das Gefühl, man merkt bei vielen, die einfach nur ihren Kram raushauen, egal in welcher Form, dass dort das nicht gelernt wurde, entweder sich selber zu kritisieren oder sich kritisieren zu lassen, weil der Modus zum Beispiel bei Social Media ist, du wirst einfach nur beklatscht.
Ja.
Du bekommst Likes. So, das bedeutet, du hast immer das Gefühl, es ist alles cool, was du machst und du bekommst ganz selten gespiegelt, nee, vielleicht nicht. Und deshalb glaube ich, dass so ein Studium auch für die Persönlichkeitsentwicklung wahnsinnig wichtig ist um kritikfähig zu werden und kritikfähig zu sein. Und das, glaube ich, vergessen total viele, dass das bei so einem Studium eine Rolle spielt. Und deshalb meine Ansage, Leute, wenn ihr in dem Bereich arbeitet, studiert es. Und ob es an einer privaten Hochschule ist oder an einer Fachhochschule oder an einer Universität, egal wie alt ihr seid, wenn ihr da arbeitet und es nicht gemacht habt, vielleicht macht ihr das. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo ich sagen würde, hat natürlich nie ein Studium benötigt, können wir nochmal drauf zu sprechen kommen ganz am Ende. Wir haben ja noch Leute, die wir vorstellen wollen. Eine Person, die ich vorstellen möchte, deren Arbeit hat zum Beispiel nie studiert.
Ah ja, vielleicht nur da ganz kurz, und ich glaube, da hat sich auch vieles geändert. Also weil man immer diese fast schon mythologischen Erzählungen hat, wie ein Professor niedergemacht hat und dann ist man da raus und dann hat man doch seinen Weg gefunden. Ich finde, das sind Bilder tatsächlich von gestern im besten Falle.
Den Scheißestempel von Otto Steinert hat es nie wirklich gegeben.
So,
das stimmt, also gibt es einfach nicht.
Ich glaube nicht, dass das Lehre irgendwann gebraucht hat, und ich glaube auch nicht, dass das wirklich der Schlüssel zur produktiven Auseinandersetzung war. Das leistet heute Social Media, also den Shitstorm kann man da wunderbar bekommen, und ob das dann wirklich produktiv ist, sei dahingestellt. Also das ist, finde ich, etwas, was mit Kompetenz zu tun hat, und wenn man das dann, diese Diskursfähigkeit, die soziale und auch inhaltliche Fähigkeit lernt, vermittelt bekommt, praktiziert, dann ist das, finde ich, fast schon folgerichtet, dass man dann mit der Technik, die vermeintlich immer einfacher wird, dann andere Arbeiten produzieren kann, die für andere gar nicht möglich sind oder eben nicht so nicht gelernt wurden. Und das macht ja nach wie vor, finde ich, den großen Unterschied aus. Und deswegen ist es nach wie vor wichtig, dass man es studieren, lernen, wie auch immer, in diesen Raum der Ausbildung und des Studiums gehen kann. Und das sind, glaube ich, Sachen, die sind aber heute, muss man die auch kommunizieren, weil sie eben nicht, also das Fotostudium sagt nicht, du lernst das und das auch noch auf der ersten Hand, genauso wie bei anderen Studiengängen nicht. Man hat ja auch die Rückgänge in den Geisteswissenschaften und andere wirtschaftliche Zwänge. Und da muss ich sagen, das ist, finde ich, eine Bewegung, die mir Sorge macht im größeren Ganzen, dass so eine Tendenz besteht, wenn man es runterbrechen will, das Studium ist für nichts gut, und gut heißt, da habe ich einen Beruf und verdiene Geld, sicher, oder gehe in eine Anstellung, und weil das nicht verspricht, bewerben wir uns nicht, oder weil es offener ist, oder weil, also meine Eltern haben auch gesagt, du studierst keine Kunst. Das sind so Bilder, glaube ich, die in der Gesellschaft auch viel da sind, und da müssen, glaube ich, alle Studiengänge, die davon betroffen sind, so wahnsinnig schon auch daran arbeiten in der Wissenschaftskommunikation oder in der Außenkommunikation, dass man den Wert dieses Studiums weiter vermittelt als in einer Technikvermittlung, wie du schon gesagt hast, weil das quasi zumindest heute auf gar keinen Fall mehr ausreicht. Und sie bieten ja auch schon eben, wie wir bemerkt haben, so viel mehr.
Ja, also vielleicht müssen wir tatsächlich mal eine Episode über das Geldverdienen machen, weil das nämlich auch ein großer Teil ist, ne? Der Gedanke, so etwas zu studieren, ist natürlich bei den meisten, dass daraus später ein Beruf wird, mit dem man Geld, oder wie es früher mal war, sagen wir mal 80er, 90er Jahre mit Fotografie.
Ist ja auch nicht unlegitim.
Da hast du richtig Schotter gemacht. Also da hast du richtig viel Geld verdienen können.
Ist ja auch nicht unlegitim, viel. Die hoffen, also wenn ich was, wenn ich Personen ausbilde, das ist dann der Gegenschuss quasi, wenn ich Personen ausbilde, sollte ich ja schon, wenn ich verantwortungsvoll bin, sagen, ich bilde euch jetzt nicht aus für auf der Wolke sitzen, sondern irgendwie, ne, das ist natürlich etwas, was man auch abwägen muss. Aber genau, das ist dann ein anderes Thema, aber ich denke,
wahrscheinlich ein eigenes,
Ich habe die Vermutung, dass neben dem, dass, wie du gesagt hast, dass es so wahnsinnig, oder dass sich das nicht mehr technisch als Notwendigkeit erschließt, es studieren zu müssen oder zu können, ist auch noch das ist, dass man sich quasi anders legitimieren muss oder auch kann, eben von den Inhalten, was die Möglichkeiten eines Studiums sind, und das ist dann nicht ausschließlich fotografisch natürlich, aber eben auch im Fotostudium ein Aspekt. Ich glaube, das ist das ist total ein Thema, was heute dazu führt, auch das Werben um sich, ob die BewerberInnen zahlen und die Lehrer an sich gut funktionieren kann.
Ja, total. Also es ist, wie gesagt, vielleicht müssen wir tatsächlich noch mal eine einzelne Episode machen, auch zum Thema Relevanz von Fotografie allgemein, also Ansehen von dem Fotografischen, weil ich meine, ich habe so das Gefühl, das Fotografische verliert an Ansehen oder an Respekt. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist so ein Feeling. Ob die Fotografie als Medium, obwohl sie immer mehr genutzt wird, genau dadurch quasi diametral abnimmt in ihrem Ansehen. Also es ist nicht, als wenn das nichts Besonderes mehr wäre oder als wenn das nichts wäre, was viel Gedanken oder Feingefühl bedarf. Weißt du, was ich meine ungefähr? Kannst du verstehen, was ich meine? Die Akzeptanz auch innerhalb von zum Beispiel Städten, wenn es um Förderungen geht oder allgemein, ist, als wenn Fotografie so schon durch wäre. Als wenn das nichts mehr wäre.
Das ist ein anderes Thema. Das müssen wir vertagen. Das sehe ich nämlich anders oder slightly different. Aber das müssen wir ein anderes Mal diskutieren, weil sonst schaffen wir heute nicht mehr unsere künstlerischen Empfehlungen.
Das stimmt.
Einkaufsliste unbedingt fortsetzen.
Ja, wir müssen die Einkaufsliste und wir werden sie fortsetzen. Okay, dann machen wir jetzt hier Schluss mit dem Fotostudium. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal Episode 2. Es gibt viel zu besprechen. Hast du was du empfehlen könntest? Sonst muss ich das, was ich gerade eben angekündigt habe, empfehlen.
Ja, es reicht bei mir heute, ich entschuldige mich vorab, nicht zu einer allumfassenden Lobhudelei, aber es ist ein Fundstück aus tatsächlich einem Besuch bei der Ostfriesland-Biennale.
Okay, wow.
Die findet statt und dadurch, dass ich ja in Friesland aufgewachsen bin und das sozusagen meine Heimatregion ist, war ich dort und eine teilnehmende Institution ist die Kunsthalle Emden, von niemandem geringeren gegründet als Henry Nann. Und die machen, ich muss sagen, generell finde ich ein fantastisches Ausstellungsprogramm. Ich kann es immer empfehlen, falls ihr mal in dieser in dieser Region seid an der Nordsee, dann schaut in der Kunsthalle Emden vorbei. Und im Rahmen der Ostfriesland-Biennale gibt es dort gerade eine Ausstellung zu Wolken. Ja, natürlich, die gibt es auch im fotografischen Sinne. Gab es schon eine, die ist größer gefasst, weil bildende Kunst an sich. Wer aber dort, wer mir dort aufgefallen ist, ist Nassan Tour. Lebt tatsächlich in Berlin und lehrt, soweit ich weiß, an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und haben wir auch noch nicht erwähnt.
Auch eine gute Adresse
genau,
übrigens.
Genau, es gibt so viel mehr Adressen. Yeah. Seine Arbeit, die dort hang, das waren die Clouds. Und die fand ich spannend, weil er dort quasi relativ groß aufgezogen Ausschnitte von Himmelsansichten zeigt, die er von Fotografien hat, die er nicht gemacht hat, die aus Zeitschriften stammen, glaube ich. Und die aber jeweils die ein Ausschnitt der Himmelsansicht sind von einer Auseinandersetzung, ich kann es jetzt nicht genau definieren, also von Krieg das fand ich und Krise oder von anderen Ereignissen. Und er zeigt dir aber nur diesen ganz kleinen, sichtlich gerasterten Ausschnitt dieses Himmels. Und das fand ich eine sehr spannende Idee, eben auf eine extreme Situation visuell anders zu reagieren, indem man einen Teil des Bildes, in dem Falle den vermeintlich harmlosen Himmel, dir dann zeigt. Und das war etwas, was mir auf jeden Fall nachhaltig im Kopf geblieben ist, aus der Kunsthalle Emden.
Okay, verlinken wir.
Ja. Genau.
So, jetzt mache ich noch schnell, wir sind schon über die Stunde. Ne? Wir wollten ja nie über eine Stunde. Jetzt ziehen wir jetzt durch, ist egal. Sorry an die Leute, die gesagt haben, was? Wieso macht ihr länger als eine Stunde? Wolltet ihr noch nicht? Machen wir trotzdem. Und zwar wollte ich eigentlich unbedingt. Ich hatte das gesehen in der Freelance-Galerie, war oder ist noch, glaube ich, eine Ausstellung an den Landungsbrücken raus oder so heißt. Die komischer Titel, aber versammelt.
Ah, eine Catcar-Song an den Landungsbrücken.
Ja, genau, versammelt ein wenig. Ja, gut, stimmt. Daher kommt das. Und versammelt Arbeiten, die sich mit Hamburg beschäftigen im weitesten Sinne. Und schöne Ausstellung, dafür, dass der Ausstellungsraum, wer in der Freelance-Galerie schon mal war, relativ, also nicht so groß ist und auch nicht so hohe Decken, hat Peter Lindhorst hat die kuratiert, ziemlich gut hinbekommen, habe ich ihm auch geschrieben, Grüße Peter, dass ich echt beeindruckend fand, wie er so viele Arbeiten, das sind glaube ich 14 oder mehr Arbeiten da drin, unterbekommen hat und ohne, dass das nervt oder zu viel ist. Oh, aber da hängt eine Arbeit, und zwar kannte ich das vorher nicht, von Henning Rogge. Mhm. Und zwar Neuen Gamme, ne? Also Neuen Gamme, das KZ, der Standort des KZs. Und im Gegensatz zu allen anderen Arbeiten war diese Arbeit, ich stand davor und dachte, wahnsinnig, wie toll der das fotografiert. Also eigentlich nur Landschaftsaufnahmen, sagen wir es jetzt mal, aber ganz kleine Formate, also so beige Holzrahmen, weißes Passepartout, Format, ich hab's nicht mehr im Kopf, maximal A4, also recht kleine Formate. Total schön in so einem kleinen Tableau gehangen. Ich stand dafür, es war bedrückend und beruhigend zugleich. Es reichte der Titel, um da sofort zu stehen, und ich dachte so, oh toll. Jetzt muss ich aber leider sagen, dass ich, dass du das nirgendwo online finden kannst. Also diese Arbeit Neuen Gamme habe ich nirgendwo online gefunden. Auch die Webseite von Henning Rogge ist, muss ich sagen, sträflich nicht so gut, leider. Da findet sich fast gar nichts. Das ärgert mich, hat mich ein bisschen geärgert.
Exklusive analoge Ansicht, okay.
Ja, also ganz war unzufriedenstellend, würde ich sagen, die Webseite. Dementsprechend nenne ich das jetzt hier, wir können es aber irgendwie nicht zeigen, weil ich nicht weiß, wie ich ein Bild, sonst müsste ich Peter Lindhorst mal anschreiben, ob der für uns vielleicht eins dieser Ausstellungsansicht oder so schicken kann, fällt mir gerade ein. Aber wen ich auch letztens gesehen habe, und das ist mir gefallen, den müssen wir damit draufnehmen, ist der letztes Jahr leider verstorbene Andreas Herzau.
Ah, ja.
So, gerade eine kleine Ausstellung im Hamburger Kunstverein, kuratiert von Sebastian Lux und Peter Biolobretzky zusammen. Und ich bin rein, und ich hatte Andreas Herzau lange nicht so richtig auf dem Schirm. So, bis vor 3-4 Jahren ungefähr hatte ich das nicht so richtig, weil er ja hauptsächlich journalistische Arbeit gemacht hat und meine Welt sich tatsächlich sehr viel auch mit konzeptioneller oder künstlerischer Arbeit auseinandersetzt, bis er mir irgendwann auffiel. Alleine dadurch, dass er, wie konsequent er seinen Weg gemacht hat und wie konsequent er arbeitet. Und das war, als ich in diese Ausstellung reinkam, hat mich das nochmal darin bestärkt, in dem Glauben, was für ein unfassbar guter Fotograf Andreas Herzau war.
Ja.
Also unfassbar gut, und hierzu muss man sagen, das meinte ich ja gerade eben schon, er hat eben nicht studiert. Hat er Schriftsetzer gelernt, soweit ich weiß, und hat danach auch noch in Redaktionen gearbeitet und war eigentlich immer im redaktionellen Bereich unterwegs. Und ist dann irgendwann erst spät mit seiner Arbeit auch im Bereich Kunst ein bisschen anerkannt worden, weil er, das kann man ganz einfach so sagen, das hatte, was man eine Handschrift nennt, ne? Diese extremen Anschnitte, ganz eng, ganz komische Bilder gemacht, immer durch etwas durch, Vorder-, Hintergrund eng angeschnitten, manchmal Anschnitte, wo einem normalerweise so schon übel bei wird, weil sie ganz komisch sind und weil man es eigentlich nicht machen sollte, so manchmal so ein bisschen wie so Wolfgang Zurborn auch fotografiert. So ein bisschen so, immer so ein bisschen zu eng angeschnitten oder so, aber wahnsinnig cool. Und da hing dann auch dieses Bild in dieser Ausstellung, die übrigens alle nur aus ehemaligen, also das ist nichts produziert worden, soweit ich weiß, für diese Ausstellung, sondern nur Arbeiten, die irgendwo zusammengesammelt wurden, weil sie noch existierten. Aus irgendwo musste man sich schicken lassen, aus Indien, keine Ahnung wo. Und dann kamen halt so Prints an, die irgendwann für Ausstellungen produziert wurden. Und da hängt dieses große Bild, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild, was gar nicht so sehr Herzau-mäßig ist, aber was als Titel auf diesem Buch Me, Myself and I ist, ein schwarz-weißes, also der Einband ist das, ein schwarz-weißes Bild von so einer Demo, wo so ein Typ durch die Mitte läuft, das werden wir dann auch verlinken, und kommt auch auf die Liste, weil dieses Bild würde ich, wenn ich könnte, würde ich mir diesen Print, der in der Ausstellung hing, auch so kaufen. Das war ein ganz hochglänzender, eigentlich komplett fieser, riesiger Print, wo ich gar nicht wüsste, was ich damit machen sollte. Den müsste man entweder lagern oder schön rahmen, damit da nichts mehr dran kaputt geht. Aber dieses Bild, dieses Schwarz-Weiß-Bild, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Krisen- oder Kriegsfoto, was aber, wo, wenn man länger hinguckt, siehst du dann, dass es eigentlich eher so eine Demo ist. Und ich glaube, es war sogar ein Festival. Also er hat ja in dieser Arbeit sehr viel so dieses hedonistische, dieses Zurschaustellen von Körpern und Dingen, ob jetzt auf Demos oder auf Festivals oder auf wo auch immer fotografiert auf seine Art und Weise in diesem Buch. Und dieses Bild, was auch der Einband ist, ist so seltsam. Es ist ein ganz seltsames Andreas Herzog-Bild, schwarz-weiß und ganz harte Kontraste und zwei rechts und links sind es, glaube ich, so zwei Personen im Bild und durch die Mitte läuft jemand, der oder die aussieht, als hätte sie, man sieht es von hinten, also ein riesiges Gewehr in der Hand oder so. Und es ist einfach nicht so, wenn man nur über das Bild kommt, war mir nicht ganz genau klar, was da passiert. Aber irgendwie ist es total spannend und auch toll gewählt, dass es schwarz-weiß ist und so. Und dieses Bild würde ich gerne mit draufnehmen. Und natürlich auch in Gedenken an Andreas Herzog, der, glaube ich, ein wahnsinnig guter Lehrender gewesen wäre.
Er hat auch gelehrt.
Aber es nie. Ja, aber nur so, er wäre ein guter Professor. Ich glaube, es wäre für ihn, ein Lehrstuhl wäre für ihn eine tolle Sache gewesen, glaube ich. Aber es wäre nie dazu gekommen, weil er gar keinen Abschluss hat. Er hat nie studiert selber und dementsprechend, das hat ihn wahrscheinlich auch immer gewurmt irgendwann. Dass es, er zwar lehren konnte als Lehrbeauftragter oder Dozent, aber ich glaube, ich hatte ihm damals auch geschrieben, als die Professur in Bremen ausgeschrieben war. Ich glaube, es war Bremen, ob das nicht eigentlich seine Stelle wäre. Und dann schrieb er mir auch zurück, ja, das ist leider nicht, weil er halt, er kann sich formal gar nicht bewerben. Was natürlich schade ist, weil er wäre, glaube ich, ein guter Professor gewesen.
Ja, das ist ein tolles Stück und ein tolles Stück für unsere Einkaufsliste, aber eben auch Andreas Herzer auf jeden Fall nochmal als Hinweis. Ich durfte ihn auch kennenlernen, eine tolle Persönlichkeit, auch ein guter Debattierer.
Der
fehlt.
Sehr viel Haltung.
das hat wahnsinnig Spaß gemacht, sich immer mit ihm zu unterhalten. Und ja, also die Möglichkeiten des lehrenden Raums heißt natürlich nicht, dass es abseits dessen, dass man die Augen schließen sollte. Also jemand wie Andreas Herzer auf jeden Fall eine spannende Persönlichkeit. Aber ich finde es jetzt interessant, dass wir beide aus unterschiedlichen Kontexten etwas genommen haben, was quasi auf journalistischer oder jetzt bei Nassantur in dem Fall Zeitungsausschnitten beruht so einen für uns ja erstmal auch ästhetischen Wert mitbringt. Spannend. Und beides groß. Also Nassantur und Andreas Herzer auf die Einkaufsliste und Henning Rogge nehmen wir auch mit drauf, ja, ne?
Genau, Henry Jorge probiere ich noch irgendwie Bilder zu organisieren, dass man sieht, also das ist total doof, dass man diese neuen Gammelarbeit, also ich habe sie nirgends gefunden, ich habe vorher extra nochmal nachgeguckt, weil ich dachte, ja, und dann als ich merkte, ich finde dazu die Bilder nicht, so, ich schreibe dann irgendwie wahrscheinlich.
Okay, also dann haben wir gleich drei, ja, dann haben wir doch, finde ich, sind wir ein gutes Stückchen ärmer. Boah,
die Liste wird länger, direkt drei drauf, finde ich gut. Sehr schön. Wir haben 11 Minuten überzogen, oh Minimum.
Gott. Aber danke dir für Andreas Herzer auch nochmal. Ja, wunderbar. Ja. Also ich hoffe, es haben alle durchgehalten. Wir geloben wieder Besserung. Es war ein gewisser Gesprächsdruck da offensichtlich.
Ja, voll. Wir haben ja quasi zwei Episoden ausgelassen. Genau, dann machen wir weiter. Vielleicht stellen wir wieder was zur Wahl. So, vielleicht kommt Hochzeitsfotografie und Vernacular mit drauf und dann machen wir noch eine dritte und dann gucken wir mal wieder. Vielleicht überlegen wir uns wirklich langsam mal, ob wir einen eigenen Instagram-Kanal benötigen, damit das nicht über meinen oder deinen Kanal laufen muss. Macht Sinn. Wir denken drüber nach. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Wir hören uns.
Ja. Ciao.
Ciao.